NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. April 1935. Der Geburtstag der Schriftstellerin Sarah Kirsch.
Mond, Glunst, Rauch. Ich fahre vorwärts, ich denke zurück. Weit entfernt ist mein Herz, von früher Zeit blieb nur ein Lachen. Ich fahre also weiter, erinnere nichts weiter.
Ihre besten Gedichte umfassen nur wenige Zeilen. Darin versteckt sie oft ganze Geschichten und lässt Stimmungen von heiter und bittersüß bis hin zu Abschied und Trauer anklingen. Sarah Kirsch ist eine Meisterin der Reduktion. Je länger man ihre Verse auf sich wirken lässt, desto mehr entfalten sie ihr Aroma, wie ein guter Wein. Zugleich aber wahren sie ihr Geheimnis. Mond, Glunst, Rauch beginnt mit den Worten: Ich fahre vorwärts. Hier bricht also jemand auf. Es geht um einen Neuanfang.
Man kann das Gedicht auch etwas anders lesen, weil es, da es ohne Zeilen Zeichen geschrieben ist, nach beiden Seiten manchmal auslegbar und auch lesbar ist. Es ist so eins, was von Veränderung spricht, dass man sich auch fortwährend ja verändert.
Eingeschmuggelt in den Titel des Gedichts steht, wie ein Stolperstein, das Wort Glunst. Ein Zwitter, zusammengesetzt aus Glanz und Dunst, dem etwas Doppelbürdiges innewohnt. Mond, Glunst, Rauch stellt Sarah Kirsch an den Anfang ihres Gedichtbands Bodenlos. Doppelbödig auch dieses Wort. Denn zunächst assoziiert man damit etwas Abgründiges, Gefährliches. Bodenlos heißt, jemand verliert den Halt.
Aber die Bodenlosigkeit kann einen auch zum Fliegen bringen und einen ganz leicht machen. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Ich bin ja in einem Staat aufgewachsen, wo alles nach Plänen ging und wo man daraufhin getrimmt war, dass es bestimmte Dinge gibt, die einen Ewigkeitswert haben.
Geboren wurde Sarah Kirsch heute vor 80 Jahren in Limlingerode im Südharz als Ingrid Bernstein. Den Namen Kirsch erheiratete sie sich 1960 durch die Ehe mit dem Lyriker Rainer Kirsch. Zu schreiben aber begann sie noch unter ihrem Mädchennamen.
Da haben Freunde aus einem merkwürdigen Spaß vielleicht Sarah-Leben zu mir gesagt, einfach weil ich Bernstein hieß. Und als ich dann anfing zu schreiben, da habe ich dann gesagt, dann soll es dabei bleiben. Und wenn viele Sarah heißen mussten in der Zeit meiner Geburt, dann ist der für mich auch gut genug.
Mit dem selbstgewählten Vornamen Sarah protestierte die Dichterin auch gegen den Antisemitismus des Vaters, der zwar nicht Mitglied der NSDAP, aber ein anpassungsfähiger Mitläufer war, auch später in der DDR.
Ich konnte an diesem Beispiel lernen, dass man auch ohne Parteimitglied zu sein, Schuld auf sich laden kann, würde ich doch sagen.
Das Thema Schuld berührt ein wundes Kapitel in der Biografie Sarah Kirschs. Als eine, die Widerspruch wagte, wurde sie von der Stasi bespitzelt und musste nach der Wende feststellen, dass selbst enge Freunde und Kollegen der Überwachungsbehörde zugearbeitet haben. Sarah Kirsch wuchs in Halberstadt auf. Die Beziehung zur Mutter war eng, fast geschwisterlich, besonders nach dem Tod des jüngeren Bruders, der an Diphtherie starb. Von der Mutter erfuhr sie viel über die Natur. Bei Streifzügen durch den Wald und Arbeiten im Garten schärfte sie ihren Blick und lernte die Namen von Pflanzen und Tieren. Und nicht nur das, auch der Dichter Adalbert Stifter spielte eine Rolle.
So war ich vom Wald ganz besessen, weil der in den stifterschen Erzählungen so schön geschildert wird, dass ich nach dem Abitur sogar eine Forstfacharbeiterlehre begonnen habe. Eigentlich wollte ich Forstwirtschaft studieren. Und in Wirklichkeit war es auch damals schon die Literatur, die ich eigentlich meinte. Bloß es hat eine Weile gedauert, bis der Groschen gefallen ist.
Nach der abgebrochenen Lehre studierte sie erst einmal Biologie in Halle. Aber Sarah Kirsch merkte, dass sie kein wissenschaftlicher Mensch war. Die Arbeit erfüllte sie nicht. Nachträglich sei sie froh, nicht Germanistik oder Ähnliches studiert zu haben. Sie hätte sich sonst vielleicht aus lauter Hochachtung nicht getraut, selbst Verse zu schmieden.
Ich bin ja später dann auch noch ans Literaturinstitut gegangen, was außerordentlich gut war, weil es da eine Bibliothek gab, in der es zu der Zeit auch schon Gedichtbände von Ingeborg Bachmann, von Rühmkorff, alles Sachen, die es für einen normalen DDR-Bürger damals nicht gab. Da konnte man auch Camus und Sartre lesen, was für mich sehr, sehr wichtig war.
Das Literaturinstitut in Leipzig, das damals den Namen des Schriftstellers Johannes R. Becher trug, war eine Kaderschmiede, die im Auftrag der SED literarische Talente zu sozialistischen Schriftstellern ausbilden sollte, damit diese volksnah und aufklärend über das Arbeitsleben und den sozialistischen Alltag schreiben konnten. ...1965 legte sie ihr Diplom am Literaturinstitut ab und veröffentlichte zusammen mit ihrem Mann Rainer Kirsch den Gedichtband »Gespräch mit dem Saurier«, hochgelobt und prämiert mit der Erich-Weinert-Medaille. 2 Jahre später folgte ihr erstes eigenes Buch, die Lyriksammlung »Landaufenthalt«.
Morgens füttere ich den Schwan, abends die Katzen. Dazwischen gehe ich über das Gras, passiere die verkommenen Obstplantagen. Hier wachsen Birnbäume in rostigen Öfen, Pfirsichbäume fallen ins Kraut. Die Zäune haben sich lange ergeben, Eisen und Holz alles verfault. Und der Wald umarmt den Garten in einer Fliederhecke.
In Landaufenthalt geht es um die Folgen des Krieges und das zerstörte Land, um die Liebe und die Liebe zur Natur und um die eigene Geschichte. Aber Sarah Kirsch reflektiert auch das Lebensgefühl, abgeschottet hinter dem eisernen Vorhang zu wohnen.
Da gibt es so Gedichte, da schaukel ich und dann kneife ich die Augen ein bisschen zusammen und dann werden aus den Pappeln Zypressen und aus den Weiden werden Ölbäume und so etwas. Also ein typisches Gedicht über Eingesperrtsein in der DDR. Und der Titel Landaufenthalt hat ja auch mit zu tun, mit dem Zustand, verdonnert zu sein, in diesem Land sich aufhalten zu müssen.
Der zweite Gedichtband Sarah Kirschs, Zaubersprüche, erschien erst 6 Jahre später, 1973. Da lagen ereignisreiche Jahre hinter ihr. Die Scheidung, der Umzug nach Ost-Berlin, eine kurze Beziehung zu dem Schriftsteller Karl Mickel, 1969 die Geburt ihres Sohnes Moritz und die Arbeit als Journalistin und Übersetzerin. Schon damals meldeten sich Kritiker aus dem Schriftstellerverband. Ihre Gedichte seien schwermütig und zu wenig optimistisch, bemängelten sie.
Also, es gibt ein Gedicht, da wurde mir vorgeworfen, ich hätte damit die ganze Arbeiterklasse der DDR in den Schmutz gezogen und so etwas. Das heißt, im Kreml noch Licht und fängt an, das ist Lenins weiße Katze, jede Nacht macht sie Patrouille. Aber im Kreml noch Licht war natürlich eine kleine Frechheit, denn es hat von Erich Weinert ein Gedicht gegeben, im Kreml noch Licht, und damit war Stalin gemeint. Der weise Vater aller Werktätigen, der nachts nicht schlafen kann, weil er an sein Volk denkt und so. Ne? Und es war natürlich eine Anspielung auf Stalin-Gedichte und so etwas.
Die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 brachte für viele Künstler das Fass zum Überlaufen und sorgte für einen Eklat. Sarah Kirsch zögerte nicht lange. Sie gehörte zu den Erstunterzeichnern der Protestresolution.
Wir dachten, wenn das jetzt mit Biermann so geht, wer ist dann der Nächste? Und das war ja auch zu befürchten. Und so war das eigentlich die erste solidarische Tat, die von Schriftstellern gemacht wurde. Wir haben uns ja noch sehr vorsichtig ausgedrückt und haben gesagt, dass wir darum bitten, dieses nochmal zu überdenken.
Es folgten Versammlungen, Vorladungen und demütigende Verhöre. Aber Sarah Kirsch weigerte sich, ihre Unterschrift zurückzuziehen und setzte damit ihre Existenz aufs Spiel. Sie wurde aus der Partei und dem Schriftstellerverband ausgeschlossen und das bedeutete, sie konnte nichts mehr publizieren. Hinzu kam der psychische Druck. Plötzlich stiegen seltsame Menschen zu ihr in den Fahrstuhl, wenn sie in ihre Wohnung im 17. Stock fuhr.
Und auf einmal einer kam und sagte, ich bin doch der Manfred, wollen wir nicht mal essen gehen? Da war ich sehr beleidigt, dass die Leute von der Staatssicherheit mir so unbedarfte Menschen geschickt hatten. Also einen Intellektuellen hätte ich wenigstens verlangt, ne?
Nach einigen Monaten der Schikane entschloss sie sich, einen Ausreiseantrag zu stellen. Sarah Kirsch tat es vor allem für ihren Sohn.
Er war damals in der 2. Klasse Grundschule und ich hatte eine Bekannte, die machte ein Praktikum an dieser Schule und da sagte die Schulleiterin, wir haben so und so viele Arbeiterkinder, so und so viele Angestelltenkinder und so weiter und so weiter. Und dann haben wir noch den Sohn von Frau Kirsch und mit dem wären wir auch noch fertig. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wenn ich mein Kind nicht zweizüngig erziehen muss und kann, dann bleibt mir nichts übrig, als zu gehen.
1977 war es soweit. Sarah und Moritz Kirsch durften das Land verlassen und zogen auf die andere Seite der Mauer nach West-Berlin, begeistert empfangen von Schriftstellerkollegen in der Bundesrepublik. Bereits ein Jahr später bekam Sarah Kirsch ein Stipendium für die Villa Massimo in Rom. Einen besseren Start ins neue Leben hätte sie sich nicht wünschen können. Doch der Trubel ermüdete sie. 1983 ließ sie sich in Thielenhemme nieder, einem Dorf in Dithmarschen, jenem baumarmen Landstrich zwischen Nordsee- und Nordostseekanal, der für seinen Kohlanbau bekannt ist. Dort lebte Sarah Kirsch bis zu ihrem Tod im Mai 2013, 30 Jahre lang in einer umgebauten Dorfschule. Auch Süddeutschland war einmal als Wohnort im Gespräch gewesen.
Und dann wollte ich doch lieber hierher. Und das war wohl auch richtig so. Weil das, was eigentlich nicht vorhanden ist, hier einen ungeheuren Reiz ausmacht. Das ist der Himmel, der sich fortwährend verwandelt. Was mancher vielleicht gar nicht sieht, aber was für mich auch etwas mit Schreiben zu tun hat. Ich wohne in jenem wunderbaren Haus, aus dessen schön gegliederten Fenstern ich mir die Augen ausrenke.
Geduld nennt Sarah Kirsch dieses Gedicht, in dem sie ihre Arbeitsweise beschreibt. Am Anfang steht oft die Beobachtung, das Augen ausrenken, wie sie es hier ausdrückt. An anderer Stelle spricht sie von dem optischen Einfall, der sie inspiriere.
Ich sehe etwas und dann erfolgt sofort die Sucht, dieses sagen zu können, was ich gesehen habe. Ich habe ja vielleicht nicht umsonst Naturwissenschaften studiert. Das ist auch wie Lösen eines Kreuzworträtsels oder eine Schachaufgabe lösen.
...1996 erhält Sarah Kirsch den Georg-Büchner-Preis und ein Jahr später den Annette von Droste-Hülshoff-Preis. Der Kritiker Marcel Reich-Ranitzky hat die Droste einst eine Seelenverwandte genannt. Und es stimmt, in jungen Jahren verfasste Sarah Kirsch eine Eloge auf die Dichterin aus dem Münsterland.
Der Droste würde ich gern Wasser reichen, in alte Spiegel mit ihr sehen, Vögel nennen. Wir richten unsere Brillen auf Felder und Holunderbüsche, gehen glucksend übers Moor, der Kiebitz balzt. Ach, würde ich sagen, ihr Levin, schnaubt nicht schon ein Pferd?
Der leise Spott ist nicht zu überhören, die Anspielung auf Levin, den Angebeteten der Droste. Diese Seite an Sarah Kirsch wird gern unterschlagen. Sie war kein ätherisches Wesen, sondern eine bodenständige, zupackende Frau, die sich im Dorf Thielenhemme Schafe und einen Esel hielt und nebenbei ein prächtiges Hobby pflegte. Sie aquarellierte. Sarah Kirsch bevorzugte die heiteren, sonnigen Töne. Ihre Gedichte erzählen eine andere Geschichte.
Schwarzer Tau. Der Zufall führte mich in diese Ebene, wo ich auf Binsen wie auf Seide schlafe. Im Moorland lebt man ohne Kalender. Der Winter geht, doch weiß man sein Jahr nicht.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an Sarah Kirsch, die am 16. April 1935 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.